Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Schachglatzen, eine weitere Folge nach der Schacholympiade, der erste Podcast. Wir hatten 3 Wochen Pause und wie immer zu Beginn gerne der Hinweis, schreibt in den Kommentaren gerne eure Vorschläge für Themen, die
Ja,
man gerne wissen
genau.
möchte.
Ja, wir haben ja heute so gesetztes Thema. Wir gucken ein bisschen zurück auf die Olympiade, eines der ja besten Ereignisse, ne, die wir so im Schach haben. Immer ein Highlight, finde ich, alle 2 Jahre. Und wir haben mal noch ein paar andere so News-Themen, wo wir mal kurz drauf eingehen. Wenn ihr fürs nächste Mal tolle Ideen habt, schreibt sie gerne rein. Und bevor jemand irgendwie meine nicht perfekte Glatze oder schlechte Rasur kommentiert, ich war etwas in Eile, das war nicht machbar. Beim nächsten Mal wieder frisch gestylt.
Oben sieht man gar nicht. Das sieht doch alles frisch aus, alles frisch rasiert.
Ja,
Ist
aber.
das eigentlich weiß auch da oben, wenn es ein bisschen wächst?
Ja, ist schon so. Aber da wächst nicht viel.
Ja, ist
Ah
ähnlich wie
ja,
bei
gut.
mir. Ja. Bei mir ist, ich rasiere
Das
auch immer alles
ist.
schön ab. Wenn ich hier wachsen lasse, so wie du am Kinn, dann ist es auch eher so gräulich schon, ne? Weiß, ne? Mag
Ja,
ich nicht.
ich hab's eben nicht geschafft. War zu lange hier, zack und so weiter. Da
Ja,
musste ich
sehr gut,
mal
sehr
eben
gut.
so. Ja gut, okay, komm. Nee, dann. Was warst du denn regelmäßig Sport machen, während du in Budapest warst? Oder hast du praktisch jeden Tag 25.000 Schritte?
Ich habe tatsächlich meinen Schnitt. Er ist stark erhöht, was die Schritte. Ich habe die gesamte Stadt per Fuß abgelaufen, bin ich abgelaufen. Und Budapest ist eine wunderschöne Stadt, das muss man sagen. Also man kann schon ein paar Tage dort verbringen und sich im Radius von, ich würde so sagen, 3, 4 Kilometer im Zentrum sehr gut bewegen und viele schöne, ja, Sehenswürdigkeiten sich anschauen. Viele tolle alte Gebäude. Die Burg, die Nationalgalerie, das Parlamentsgebäude ist wirklich bombastisch, das ist richtig schön. Also muss ich sagen, das ist. Dementsprechend ist es natürlich auch touristisch natürlich sehr viel los. Ne? Also gerade in der Burg auf der linken Seite der Donau, da geht man so ein bisschen hoch. Da bin ich zu Fuß komplett an einem Tag hochgelaufen. Von meiner Seite, ich war ja auf der rechten Seite der Donau. Warst du schon mal in Budapest?
Nur durchgereist
Okay.
sozusagen, also nichts gesehen.
Und dann bin ich komplett rüber über eine der vielen Brücken. Da gibt es ja so 4, 5, 6 Brücken, ne? Die über die Donau gehen. Die war natürlich auch irgendwann ein bisschen wegen des starken Regens, ne, in Österreich. Kam natürlich dann ein paar Tage verspätet natürlich das Wasser auch da an und war ein bisschen überflutet. Die Randgebiete, ne, die Ufergebiete, aber es war nicht
Ja.
so schlimm war es nicht. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht und dann bin ich komplett zu Fuß rübergelaufen über eine der Brücken, dann hochgelaufen zu der Burg und da war super viel los, da war wieder gutes Wetter. Und also man muss schon sagen, das ist echt eine einzige Filmkulisse, die ganze Stadt. Also so viele alte Gebäude, alte Straßen, ne? Da gibt es so Straßen, da gehst du rein, denkst du, wo bin ich denn hier? So ein Mafia-Film, das ist richtig cool, muss ich sagen. Also Budapest ist wirklich eine Reise wert, auf jeden Fall. Einziges kleines Manko, muss ich sagen, etwas laut an den Hauptstraßen und ein bisschen schlechte Luft. Im Vergleich zu Hamburg zum Beispiel, ja, ich lebe ja in der Stadt, ich weiß, wovon ich spreche, also in Budapest war nochmal ein Tacken schlechter alles, so von der Luftqualität her und vom Lärmpegel. Aber ansonsten wirklich viel zu erkunden und sehr safe auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und wirklich eine schöne Stadt.
Ja, diese ganzen Städte, so diese alte Donaumonarchie, ne? K und K, ne? Österreich, oder ich bin ja öfter mal in Slowenien und die Ecke, wo ich da bin, das war früher auch, ne? Österreich-Ungarn, ne? Damals, also vor Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Das hat irgendwie alles Charme, ne? Da sind auch oft noch die alten Gebäude stehen da noch. Budapest dürfte ja auch praktisch gar keine Kriegsschäden gehabt haben, wenn ich mich nicht täusche, die dürften eigentlich nichts gehabt haben. Also da steht ja alles noch, ne? Also vergleichbar wie Wien oder so, ne? Wo man die ganze alte Bausubstanz hat. Schön, ja. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich jetzt zur Olympiade nochmal fahre ein paar Tage, aber es ging einfach privat irgendwie nicht zusammen, ja. Deswegen, ja, muss ich jetzt dein Vorlieb nehmen mit deinen Fotos, ja, auf WhatsApp. Die waren aber schon gut. Du hast ja immer ordentlich was reingeschrieben.
Ja, geht. Nee, so viel nicht. Und da kommen wir jetzt zum nächsten sehr wichtigen Punkt, den ich ansprechen muss. So eine Olympiade kann man sich als Besucher fast schon kneten heutzutage. Die Anti-Cheating-Maßnahmen sind so strikt bei so einem Turnier, dass man mit einem Tag alles durch hat. Also es gibt zwei Gründe, um dann vor Ort zu sein. Also ein Grund, man möchte ja so ein bisschen auch von den Spielern was mitbekommen als Zuschauer, ne? Kannst vergessen. Du kommst ja nicht rein. In die Spielhalle kamst du nicht rein. konntest nur auf so Rängen, also Zuschauerränge, ne, wie man das von Fußball kennt. Und von dort aus, ja gut, was willst du da sehen? Guckst halt 5 Minuten auf die große Halle, auf die Spieler, die sind ja super weit weg. Darfst kein Handy mit dabei haben, auf den Zuschauerrängen. Also kannst keine Fotos machen.
Hm. Und das war's. Im Prinzip geht es ja darum, außerhalb der Runden, dass man Leute trifft. Ja? Also,
genau, das ist der Punkt. Mhm. Ich war halt 4-5 Mal dort. Ich war ja akkreditiert und hatte aber auch gleichzeitig die Kommentierung für Schachdeutschland TV. Das war aus dem Hotel raus. Deswegen war ich nicht jeden Tag am Spielort. Hätte mir auch nichts gegeben. Und der einzige Grund, als Besucher dann vor Ort zu sein, war, sich die Ausstellung anzuschauen. Die war sehr nett. So ein bisschen zu flanieren, Bücherstand, kennst das ja, ne? Mhm. Und halt Netzwerken, Leute treffen, ein bisschen quatschen, ne? Da waren ja auch regelmäßig neue Leute dann in den Besucherbereichen. Und da hat man sich halt so ein bisschen unterhalten mit Leuten, die man halt getroffen hat, ne? Das kann man natürlich dann jeden Tag machen, mit neuen Leuten reden, aber in der Regel sind das immer die gleichen Leute. Und das ist der einzige Grund, aber eigentlich so als besucherfreundlicher Sport ist es nicht.
Ist ja häufiger mal so, dass man so viel nicht sehen kann. Je nachdem, gibt verschiedene Gründe, ne? Manchmal auch, wie jetzt bei Veranstaltungen überhaupt die Räumlichkeiten sind. Ja, dann ich war 2015 bei der Rapid und Blitz WM in Berlin, da konnte man auch nichts sehen. Da war ich einmal kurz gucken, aber okay, hier sehe ich sowieso nichts. Mhm. Und habe dann am Ende mal ein bisschen online geguckt und dann Berlin erkundet. Da hatte man mehr von, ja, wenn man da vor allen Dingen lange nicht war, wie das mal im Fall war. Das ist häufiger so, ne? Da irgendwo hinfahren, das hat nur sehr begrenzten Wert, ja. Ich war auch mal eine längere Zeit in Walkernsee zum Tata-Stil-Turnier und das guckst du dir auch nicht an. Da ist ja nichts zum Gucken. Also großartig. Man weiß ja auch, wie die Spiele aussehen. Also diese früher, ne, so vor 35 Jahren, war ja noch mal manchmal interessant, wie sehen die Leute überhaupt aus, wenn man sie nie live sieht. Aber das ist ja heute auch schon vorbei. Ne? Aber drumherum wirst du sicherlich genug interessante Sachen erlebt haben. Und wenn man dann immer kommentiert, ne, hat da auch wechselnde Co-Kommentatoren. Ich habe nur sporadisch reingeguckt, mal so ein paar Gäste oder so, war bestimmt drin. Ne? So.
Ja, also das Kommentieren, also prinzipiell hätte ich das mal von zu Hause aus machen können. Ne? Ich bin ja nicht wegen des Kommentierens hingefahren, sondern ich wollte einfach dabei sein und dachte mir, ja schön, Olympiade in Europa, Budapest war ich noch nie, kombiniere ich Sightseeing mit halt der sportlichen, mit der Veranstaltung. Aber für mich hätte locker eine Woche gereicht halt. Ne? Ich war jetzt 13 Tage da, das war letztendlich zu viel. Werde ich auch so nicht nochmal machen. Ja, wir hatten ein paar Gäste. Von den Mädels kamen ab und zu mal welche rein, weil die im gleichen Hotel waren. Das war ja so, dass das Männerteam getrennt vom Frauenteam war, untergebracht. Und von den Männern hatte ich mal Rasmus da, Dimitri war mal da. Aber das war schon alles, glaube ich. Von den Mädels war halt Elisabeth sehr häufig da nach der Partie. Josephine war mal da, Lara war mal da, Hanna war mal da, wenn die ihre Partien gewonnen haben, ne? Die Nara mit Sicherheit auch mal, aber ich war ja nicht jedes Mal da. Genau, aber das lag natürlich an der Tatsache, dass die Mädels da eben gewohnt haben in dem Hotel und es nicht weit hatten, ne? Die sowieso wieder zurück mussten ins Hotel, ne? Und dann vorbeigekommen sind, um ein bisschen was zu erzählen. Also Live-Übertragung hat sehr viel Spaß gemacht, das ist auf jeden Fall, das war schon ein Highlight. Aber das hätte ich im Prinzip von zu Hause auch machen können. Das war jetzt keine Pflicht, dass ich da vor Ort bin. Es wurde auch fälschlicherweise hier und da behauptet, ich wurde eingeflogen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich habe natürlich alles privat bezahlt. Ja, wenn man nicht recherchieren kann, da fragt man auch nicht nach, offensichtlich.
Da ist manchmal auch eine völlig falsche Denke. Ne? Ich habe ja 2018 Kandidatenturnier in Berlin, ne, kommentiert und ich glaube, das war ein Zuschussgeschäft, ja. Also war natürlich ein cooles Erlebnis, aber reich wird man damit nicht mit solchen Jobs.
Nee, aber das ist schon okay. Ich kriege ein Honorar. Mhm. Und wenn ich zu Hause bleibe, ist das ein vernünftiges Honorar. Aber ich habe ja alles ausgegeben halt, ne, für Reise und Unterbringung etc. Gut, das ist jetzt natürlich auch ein blöder Vergleich. Für meine Arbeit wurde ich bezahlt, aber nicht für meine Reise logischerweise. Ja. Das habe ich alles selbst getragen. Ja. Nee.
Und wir müssten mal überlegen oder sollten mal überlegen, wir hatten ja vor der Olympiade so ein bisschen Prognose gemacht und überlegt, ja, wie soll es ausgehen oder wie vermuten wir, wie es ausgeht. Ich glaube, unsere Prognosen waren ziemlich treffend. Ne?
Meine Prognose.
Hatten wir nicht die gleiche?
Hattest du Indien gesagt?
Ja, war für mich deutlicher Favorit, ja, klar. 100 Pro, er kann, müssen wir mal nachgucken. Ja. Ich glaube, wir waren da. Nee, ja, Indien war für mich klarer Favorit.
Für mich auch.
Also, dass sie so klar gewinnen würden, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ich glaube, das haben sie auch selber nicht erwartet. Also, auf Gold haben sie natürlich gespielt. Muss man ja auch mit der Mannschaft, aber wenn man halt zwei Spiele hat, die über 3000 Performance erspielen, über 10 Partien, also über das gesamte Turnier. Ne? Manchmal gibt es ja so wilde Zahlen, wenn jemand nur dreimal spielt, dreimal gewinnt oder sowas in der Art. Aber ne, Iri Geissi und Gukesh haben ja einfach das ganze Feld vernichtet. Und ja, gut, dann kannst du nicht viel machen. Ne? Dann bist du halt Erster mit Vorsprung. Ja, das war wahrscheinlich der, nicht wahrscheinlich, das war der überzeugendste Olympiadesieg, den sie gegeben hat, ne? Mit Sicherheit.
Ja, das ist überragend, ne? Gar keine Frage. Und da sieht man mal, wie sehr dieses Team oder diese jungen Spieler bei Indien sich diesem Spiel verschrieben haben, diesem Sport. Es ist ihr Leben. Sie tun alles dafür, erfolgreich zu sein. Und es ist vergleichbar mit Sportlern, die in anderen Sportarten halt komplett halt sich hingeben. Djokovic im Tennis zum Beispiel, ne? Nadal, solche Leute, ne? Federer im Tennis, die man ja immer wieder nennt, ne? Und halt die Besten im Fußball, ne? Ronaldo, Messi, die halt nichts anderes tun, außer für ihren Sport zu leben. Und das machen halt diese jungen Inder. Und sie werden dementsprechend natürlich auch abgefeiert. In Indien ist natürlich ein großer Schachenthusiasmus gerade. Ne? Sie wurden von dem Präsidenten empfangen, die Teams. Ne? Tausende von Leuten warten am Flughafen auf diese Menschen. Und das ist ihr Leben halt. Ne? Und dem verschreiben sie sich. Und es gab auch während des gesamten Turniers so eine Art Medien. Also mit Medien haben sie nicht gesprochen, sie haben sich voll und ganz auf das Turnier konzentriert, haben keine Interviews gegeben und erst nach dem Turnier haben sich natürlich gestellt. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne?
Ja, die sind natürlich auch dann im kleineren Rahmen natürlich auch Stars, ne, in Indien. Indien ist keine Sportnation, das muss man mal sehen, ne? Die sind natürlich riesig, aber wenn man jetzt schaut, ne, bei der Olympiade, also bei der, ne, Olympiade in Paris, ne, hat Indien ja nichts geholt, ne, gar nichts. Die haben, glaube ich, eine Silbermedaille gewonnen durch den Speerwerfer. Ne? Das war's dann. Ne? Also das ist ja verblüffend für ein Milliardenvolk. Ja? Also da ist also noch auffälliger, wenn so eine Schachmannschaft, und wir kommen zu der Frauenmannschaft ja auch noch, die haben ja auch gewonnen, das ist natürlich dann schon Hammer. Ne? Und wird dann auch, ne, bis zum Präsidenten. Ne? Also wenn jetzt Deutschland die Schacholympiade gewinnt, ne, dann laufen die nicht bei Scholz und Steinmeier auf. Ne? Da hat Deutschland noch ein bisschen was anderes. Aber da geht's halt. Aber die haben auch, glaube ich, schon hier der Modi, ne, heißt er, ist der Premierminister oder Präsident? Egal. Also der Regierungschef, ne, von Indien auf jeden Fall.
Der Boss.
Der Boss, ja. Ja gut, der ist ja auch eher, das ist ja auch nur, na egal, wollen wir nicht über Politik reden. Der hat ja Interesse an Schach, ne, auch schon früher bekundet, ne, hat man immer mal wieder gesehen, ne, auch als Gukesh sich qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft, ist der auch direkt aufgetreten und hat gratuliert und so weiter. Ne. Naja, auf jeden Fall, das ist ein super Erfolg. Wir haben da auch richtig gelegen, ja, mit unserem Tipp. Ich glaube, wir haben uns beide von der deutschen Mannschaft ein bisschen mehr erwartet. Einfach auch vielleicht als, ja, als Optimisten. Aber ja, wie schätzt du es ein? Platz 7 haben wir am Ende, glaube ich, geholt. Was jetzt sich nicht so schlecht anhört. Aber ich glaube, das Turnier wird kaum jemand als Erfolg werten, oder?
Nein, natürlich nicht. Platz 7 hört sich erstmal gut an. Wenn man die Ergebnisse nicht kennt, ist das der Setzlistenplatz, also Erwartung. Mhm. Aber der ist natürlich auch jetzt dadurch zustande gekommen, dass in der letzten Runde alles irgendwie ideal lief und sie irgendwie 6 Plätze gut gemacht haben mit dem Sieg, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ich gehe immer beim Ergebnis, zum Beispiel bei mir, wenn ich Schachturniere gespielt habe, gehe ich ganz klar nicht vom Platz aus, ne, sondern was habe ich für eine Elo-Performance erspielt hat in so einem Turnier. Ja. Mhm. Wenn ich 2-4 Elo habe und dann irgendwie, keine Ahnung, das Turnier als Dritter beende, heißt noch lange nichts, wenn ich dann nur irgendwelche Gurken als Gegner hatte und meine Performance im Minus ist. Ne? Also ist ganz klar, die Performance spielt halt eine große Rolle im Schach. Man kann ja die Zahlen nicht belügen, die Zahlen lügen nicht. Und ganz klar, Vincent war im Minus, Dimitri war im Minus, Donchenko war im Minus. Und zwar insgesamt fast 30 Punkte im Minus, die drei. Ja. Mhm. Nur Matthias und Frederik waren im Plus mit 19 ungefähr, 20, also minus 10 im Minus, Elo-mäßig. Das heißt, das Team hat unter Erwartung performt. Nicht super viel, aber leicht unter Erwartung. Dementsprechend sind natürlich auch alle nicht zufrieden, weil man natürlich auch nicht einen Gegner hatte, der nominell stärker war, sondern 11 Gegner, die nominell schlechter waren. Gegen 8 hat man gewonnen, 3 hat man verloren. Das ist okay, aber es ist nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes und nichts, worüber man, weswegen man in Jubel ausbrechen müsste. Und ich denke, das haben die Beteiligten auch genauso kommuniziert nach außen, ne? Wie ich es gerade sage, Bundestrainer oder die Spieler selbst. Man kann natürlich super zufrieden sein mit Frederik, der eine Goldmedaille gewonnen hat. Der war sehr super zufrieden, mehr als zufrieden. Der war natürlich genial. Aber ohne ihn hätte das Team wirklich riesige Probleme gehabt, halt, ne? Wenn er nicht da hinten fast alles abgeräumt hätte.
Ja, du brauchst, um wirklich über Erwartungen zu landen, da musst du so ein, zwei Goalgetter haben, ne, wie jetzt Frederik, aber dann halt darfst du keine Ausfälle haben oder niemand, der ja so gerade irgendwie so durchkommt. Ne? Also die Verteilung war dann auch nicht so günstig. Ne? Man hat dann öfter mal knapp verloren, ja, aber gut. Ja, war jetzt nicht, war auch kein, wie du schon gesagt hast, kein furchtbar schlechtes Turnier. Die Erwartungshaltung war vielleicht höher nach der Europameisterschaft, die wirklich hervorragend war. Also da hat man eigentlich alles richtig gemacht, nur sehr unglücklich dann Silber gewonnen. Und natürlich ist die Weltmeisterschaft, also die Olympiade, ne, es hat den Charakter einer Weltmeisterschaft, eine Schippe schwerer. Aber naja, also wenn man dann gesehen hat, so ein Land wie zum Beispiel Slowenien, ne, die jetzt verstärkt sind durch zwei frühe Russen, die haben in der letzten Runde an Tisch 1 gesessen, ne, gegen Indien, haben dann auch nochmal verloren, aber ne, die waren Setzliste Nummer 26 oder 25, glaube ich, und die haben deutlich über Erwartungen gespielt. Und
50 Elo plus.
Ja.
Das ist also heftig, das ist richtig heftig, ja.
Ja, und das muss man dann immer so in der Bewertung sehen. Ne? Sind wir eigentlich, war Slowenien dann am Ende noch vor uns dann? Ich glaube, die sind sogar hinter uns gefallen. Neunter. Ne? Genau, und das ist so ein Beispiel, ne, dass die natürlich viel zufriedener sein können mit ihrem Turnier. Ja,
natürlich, natürlich.
Na, die hatten ein bisschen Lospech, ne, dass sie letzte Runde dann Indien gekriegt haben, wenn man jetzt nur nach dem Endergebnis geht. Aber vielleicht ist es auch einfach cool, in der letzten Runde am ersten Tisch gegen den Olympiasieger zu spielen. Die standen ja schon als Sieger fest und dann hast du da so einen Freischuss, ne, ob du da eine Sensation schaffen kannst oder nicht. Und das war dann da in dem Moment nicht drin. Die waren auch einfach unerbittlich, die indischen Spieler. Ja. Denn Gukesh gewinnt dann auch einfach da noch mal auf Ansage mit Schwarz. Ja, so. Ja, gut, war einfach ein super Turnier. Von der indischen Mannschaft. Ja, und bei den Frauen war es nicht ganz so eindeutig, aber da hat es auch Indien am Ende gemacht. Auffällig, denke ich, und haben wir ja vorher so ein bisschen schon gesagt, dass Indien hier auch die jüngste Mannschaft hatte und der Vergleich dazu Georgien dann auch also im Prinzip war es so ein bisschen ähnlich. Ne? Da war Georgien der Konkurrent in der Frauenkonkurrenz, die aber eine deutlich ältere Mannschaft hatten. Und bei den USA, bei den Männern war es auch so, ne? Oder im offenen Turnier, da waren ja USA nach Setzliste oder nach Elo-Schnitt mit Indien ungefähr pari, aber nicht nach Durchschnittsalter. Und das hat man in dem Frauenturnier auch so ein bisschen gesehen. Ne? Die junge indische Mannschaft hat da auch sehr gut gespielt. Ja, da hatte Divya Deshmukh, heißt sie, ne? Ja, ihr Breakout-Turnier sozusagen. Die war ja vorher schon gut, aber ist jetzt über 2500 Elo geklettert und die ist, glaube ich, auch erst 19 oder sowas. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, sie sagen 2005, ne? Also, da hat also Indien eine neue, also die war vorher schon gut, aber die ist jetzt sogar vor Vaishali nach Elo, ne? Also, die haben da auch eine super junge Mannschaft mit Riesenpotenzial in den nächsten Jahren. Mhm. Sind ja schon Olympiasieger, aber die können eventuell auch noch da rankommen, da zu dominieren. Wobei, ich glaube, bei der Frauenkonkurrenz sollte man noch erwähnen, dass da China ohne 4 gespielt hat. Das wäre dann auch noch eine andere Situation gewesen, wenn die jetzt voll irgendwie vollständig oder wenigstens mal halb angetreten wären. So war das ein bisschen verzerrt. Ne? Ich glaube, von den Top 10 Frauen hat keine mitgespielt, überraschend.
Ja, die besten 4 Chinesinnen haben nicht mitgespielt. Mhm. China ist definitiv besser als Indien, wenn die komplett antreten. Ich weiß, ich kenne jetzt gar nicht die Gründe, warum die 4 nicht angetreten sind. Ich auch generell die Frauenkonkurrenz war deutlich, also das Turnier war deutlich knapper als bei den Männern. Die ein bisschen Glück gehabt am Ende. Die Kasachinnen waren sehr stark. Mhm. Indien profitierte eindeutig davon, dass Deshmukh und Agrawal so gut gespielt haben, an 3 und 4 am Spitzenbrett und auch Vaishali hat ein paar Probleme. Also das war sehr, sehr knapp eigentlich am Ende und überhaupt nicht klar.
Ja.
Und generell ist die Frauenkonkurrenz sehr, sehr nah beieinander bei den Teams vorne. Da täuscht es halt auch häufig mit den Zahlen. Armenien zum Beispiel hat eine sehr starke Mannschaft, ne, hat ja auch gegen Deutschland in der letzten Runde super klar gewonnen. Die sind eigentlich nur an 11 gesetzt, sind Fünfte geworden und haben extrem stark gespielt, sehr, sehr solide auch. Genau, und das Abschneiden des deutschen Teams ist natürlich letztendlich leider eine Enttäuschung. Wie hast du das beobachtet? Hast du das überhaupt verfolgt?
Ja, ein bisschen schon. Also zwischendurch war ja ein bisschen mehr drin, aber dann hat man, ich habe jetzt vergessen, wen hat man denn verloren gegen Ende?
Die letzten beiden Runden hat man verloren.
Ja, genau, genau. Ich habe jetzt, es gab diese eine Partie.
Polen und Armenien.
Ja, ja, ich überlege gerade, das war die eine Partie, die Hannah Malikleck verloren hatte aus der Öffnung raus mit Weiß. Das war ja so eine ganz bittere Geschichte. Die Partie ging verloren und man konnte in den anderen Partien irgendwie nicht mehr groß gegensteuern. Und das war so ein bisschen, ja, war ein bisschen unglücklich auch. Also ich fand, die haben sich eigentlich gut, ganz gut geschlagen und man hat dann in den Schlüsselmatches am Ende irgendwie, ja, war es ein bisschen glücklos vielleicht. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie harsch kritisieren könnte. Wie ist denn da die Elo-Performance-Bilanz? Das habe ich jetzt nicht geguckt, aber die ist wahrscheinlich ungefähr okay, oder? Elisabeth hat sehr gut gespielt, ne?
Nee, auch hier klar ein Minus, deutlich als die Männer sogar.
Ja.
12, 27, 28, minus 25 Elo.
Okay.
Ja. Also doch sehr, sehr klar im Minus. Du bist noch sehr, sehr zurückhaltend mit deinen Worten. Also man hat ähnlich wie bei den Männern eigentlich kein einziges nominell besseres Team gehabt, außer Polen in der vorletzten Runde. Mhm. Gegen die hat man verloren. Du sagtest gerade unglücklich, aus meiner Sicht nicht unglücklich. Da gab es aus meiner Sicht eine falsche Eröffnungswahl bei Hannah. Diese schottische Variante, ich weiß nicht, ob du dich an die Partie erinnerst.
Ja, ja.
Elisabeth hat das sogar auch kritisiert im Interview. Im Nachhinein habe ich erst hinterher gesehen, aber ich hatte schon während der Partie ganz schlechtes Gefühl, weil sie diese Variante spielte und ich mir dachte so, boah, wieso spielt sie das denn? Das ist ja wirklich sehr komplexe Struktur, gilt auch nicht besonders als gut für Weiße, sehr, sehr, sehr schwierig zu spielen und stand sehr früh sehr schlecht und die anderen haben gar nicht groß gegengesteuert. Na, also ich erwarte eigentlich, wenn ich sehe, dass meine Mitspieler schlecht steht, an vier Brettern nur, da muss man mehr riskieren in anderen Brettern. Es ist vorletzte Runde, man muss alles geben und auch auf die Gefahr, dass man an den anderen Brettern noch mehr Partien verliert. Aber ich habe hier kein Aufbäumen erkennen können, nicht mal ansatzweise.
Ja, ich fand, ja, das war auch so ein Thema auf Twitter gewesen. Und da hat Elisabeth ja geschrieben, irgendwie sie meinte, da wäre nicht viel möglich gewesen in den anderen Partien. Da würde ich, glaube ich, so mit Einschränkungen zustimmen, weil wenn man dann guckt, also das war eine Situation, wo in diesen drei Partien, fand ich, sehr schwierig gewesen wäre für die deutschen Spielerinnen, irgendwie Komplexität reinzubringen. Die waren sehr symmetrisch.
Es kommt doch auf den Zeitpunkt an.
Ja, also da habe ich auch, da müsste ich jetzt, um das genau jetzt zu prüfen, müsste ich gucken, wann stand denn Hannah Marie so schlecht und wie stand es bei den anderen?
Schon super früh.
Es war relativ früh, eher nach Zugzahl sowieso. Ich weiß nicht, wie schnell die das gezogen haben. Aber da müssten wir jetzt recherchieren. Also das fand ich jetzt halt, ich fand es schwierig zumindest in diesen Partien. Manchmal gibt es ja so klare Dinger, wo du denkst, ja, okay, komm, ne? Also da wurde in Zug, sag ich mal, 25 abgewickelt und man konnte was Komplexes spielen, dann muss das Komplexe spielen, aber da war irgendwie nicht so wahnsinnig viel möglich in den Partien, ne? Und ein bisschen unglücklich war, ich glaube, Josefine stand am Schluss noch ganz gut, aber musste eine Ressource finden, was nicht geklappt hat. Ja, gut.
Ja, das ist schwierig zu kritisieren, wenn sie die Variante nicht sieht. Okay, dann von außen ist es immer einfach mit Computer. Sie hat die Variante einfach nicht gesehen und deswegen die dreimalige Zugwiederholung.
Naja, aber das ist normal.
Ja, das ist bitter, ne? Also ich will ja auch nicht so harsch sein mit den Mädels, weil die sind ja auch alle super nett und so. Ich kenne die ja auch alle so, aber man muss das ja auch differenzieren können. Ne? Also auf der einen Seite muss man jemanden ja sympathisch, findet man jemanden sympathisch, aber auf der anderen Seite muss man trotzdem kritisieren können. Sonst ist es auch keine offene Beziehung. Auch privat, wenn ich zum Beispiel bei dir etwas nicht toll finde, dann sage ich dir das direkt ins Gesicht halt so. Ne? Aber trotzdem haben wir ein gutes Verhältnis. Und so muss es auch hier sein. Ne? Zum Beispiel bei Dinara finde ich, sie hat sich komplett unter Wert verkauft. Sie wird da an Brett 1 verheizt, irgendwie soll Remis machen, schafft das auch in fast allen Partien, außer in der ersten Runde, gewinnt sie gegen 1900, ja, juhei. Und den Rest, ich meine, sie hat 2,450, sie ist eine super starke Spielerin und stellt sich dahin und macht fast nur Remis, jede Partie, ohne irgendwie große Ambitionen zu haben, irgendwie eine Partie zu gewinnen. Das ist für mich keine Strategie. Sie war in jeder Partie nominell favorisiert, außer gegen Polen, gegen Kaschlinska, ja. Ja, also wenn ich das aus meiner Warte betrachte, wenn ich nur gegen nominell schlechtere Spieler spiele, dann möchte ich gewinnen.
Ja, du sollst schon auf Plus spielen, ja.
Was denn sonst? Wie würdest du denn bitte agieren? Würdest du sagen, ich mache jetzt den Beton-Dieter da vorne und das hatten wir ja früher mit Dieter Nisipeanu, ne? Nationalmannschaft. Okay, da habe ich es verstanden. Der hat nur gegen 2,7er gespielt. Da kann er den Beton-Dieter geben, ne? Übrigens habe ich den Dieter im Flughafen noch getroffen. Dieter war total lustig, wie immer, total freundlich. Der spielt ja für Rumänien inzwischen an Brett 4. Und das ist ja was anderes, aber doch nicht, wenn ich eine Spielerin habe, die in jeder Partie nominell favorisiert ist. Was soll die denn da remisieren? Sie hat natürlich ein bisschen unglücklich zwei, drei Partien nicht gewonnen, wo sie klar besser stand. Ja, Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie krank war oder so. Sie sah eigentlich sehr fit aus auf mich, wenn ich sie gesehen habe. Machte immer einen fitten Eindruck. Eigentlich wie immer freundlich. Also eigentlich sah alles ganz gut aus. So, ne? Also aus meiner Sicht total unter Wert verkauft am Brett 1. Elisabeth hat sehr gut gespielt. Man muss sagen, auch ihre Partien sind sehr gut. Wenn man sich die mal anschaut, wie viel Wissen sie hat. Ne? Und gerade eröffnungstheoretisch, also wie einfach sie Eröffnungsvorteil nach jeder Partie hatte. Das war Wahnsinn. Da waren Partien bei, da war aus der Eröffnung heraus riesiger Vorteil, wo du denkst, so, ja, wenn ich immer so rauskomme, dann bin ich bald GM.
Das so, gibt es ne? eigentlich kaum noch, ja, heute.
Ja, aber sie kennt halt super viel. Ne? E4, D4, Springer, F3, sie spielt ja alles. Und ihre Gegnerin sind ja beileibe nicht so stark gewesen, so nominell, und konnten da gar nicht mithalten. Schon in der
Eröffnung. Also man kann da immer noch einiges machen auf dem Niveau, weil da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ne? Die hat einen Gegnerschnitt von unter 2,4. Ne? Also auf dem Niveau hast du ja öfters auch nochmal die Chance, wenn du ein breites Repertoire hast und kannst punktuell dann so Schwächen, ne? Von Gegner oder Gegnerin.
Ja, ja, genau, das hat sie gemacht.
Das kannst du natürlich machen. Ne? Das ist auch eine Frage von guter Vorbereitung, dass du sagst, welche Variante ist jetzt genau richtig, ne, in dieser Partie. Und wenn man das gut macht, kannst du auch noch einiges rausholen. Das klappt auf super Niveau kaum noch, weil die können alles gut, aber ne, so auf unser, das ist also unser Niveau, ne, so 2-4, irgendwie diese Kante, da hast du öfter mal noch die Chance, wenn du rauskriegst, ja, okay, da ist eine Schwäche, ne, und man ist dann selber flexibel genug, dann da auch drauf einzusteigen. Manche, die immer das Gleiche spielen, sind natürlich nicht so flexibel und können eine Schwäche nutzen. Das kann sie natürlich, weil sie wirklich alles spielen kann und auch sich das traut, dann mal irgendwie was anderes zu machen, weil dann die Grundkenntnisse so gut sind, dass man sich da hin ranarbeiten kann für die Partie, dass man es dann machen kann. Ja, okay, insgesamt war es nicht bei beiden Teams, ne, nicht irgendwie das Optimum.
Ja, ich sehe aber ganz klar Unterschiede, ne, zwischen Männer- und Frauenteam. Das Männerteam ist jung, da ist Substanz, da kommt auch einiges nach. Und da sehe ich wirklich eine gute Zukunft. Bei den Frauen sehe ich eher schwarz, wenn ich ehrlich bin. Die stärkste Spielerin, Elisabeth, ist jetzt in einem Alter, wo sie nicht mehr so viel Bock hat auf diese Turniere. Das merkt man. Ich meine, klar, jeder von uns, nach der 50. Schacholympiade oder irgendeinem Riesenturnier, hast du irgendwann auch, ist Energie raus. Ne? Dann ist es auch irgendwie so Allerweltsturnier. So, ne? Irgendwann ist nicht mehr. Ne? Und wenn sie raus ist, da kommt wenig nach, finde ich. Und okay, Josephine ist Profi, Dinara ist Profi wahrscheinlich. Aber man hat auch gemerkt, Brett 4 hatte man Probleme. Ne? Da wurden auch nominell schwächere Gegnerinnen halt nicht ständig geschlagen, sondern hat man hier und da verloren. Und es scheint, da kommt aus meiner Sicht auch nicht besonders viel nach im deutschen Frauenschach. Also ich glaube, für die deutsche Frauennationalmannschaft wird es sehr schwierig so in den nächsten Jahren. Die Nara kann vielleicht die Rolle von Elisabeth so ein bisschen übernehmen, gar keine Frage, von der Spielstärke her, auch wenn es ihr noch ein bisschen was fehlt noch. Aber bei Elisabeth merke ich das ja auch im privaten Talk so. Ne? Ja, ich verstehe das. Ne? Ich meine, nach so vielen Großturnieren ist irgendwann die Luft raus. So, ne? Sie macht 7 aus 10, tolles Ergebnis. Aber, da muss ich sie kritisieren, da waren noch einige Partien bei, die hat es einfach sehr schnell Remis gegeben. Da hätte man weiterspielen können. Ne? Also so ein Gukesh oder Erigai, sie würden das da ausspielen, bis es nicht mehr geht. Aber sie war natürlich auch ein bisschen kränklich, ne? Hatte eine Erkältung. Das kommt noch hinzu, da war ein bisschen Pech. Überhaupt, ne? Waren einige erkältet wieder bei dem Turnier. Ist auch normal bei so einer Großveranstaltung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch ewig weitermacht, so, ne? Diese Turniere zu spielen, weil ich verstehe das. Ne? Also sie ist seit so vielen Jahren dabei, ne? Ist ähnlich wie Magnus Carlsen mit dem klassischen Schach, ne? Irgendwann ist er mal Feierabend, so hat er nicht mehr so viel Lust halt, ne? Diese ganzen Großturniere zu spielen. Also da sehe ich schon ein paar Probleme so für die Zukunft.
Ja, da mit der Zeit gibt es auch andere Schwerpunkte, ne? Ich kenne sie jetzt nicht besonders gut, aber oder eigentlich gar nicht, ne? Wir hatten einmal zusammen mal kommentiert oder so, ich weiß so keine Hintergründe, aber die wird jetzt ihr Geld nicht als spielender Profi verdienen, sondern mit Training, mit anderen Sachen, ne? Irgendwelche Sachen schreiben und so weiter. Ne? Sie hat andere Schwerpunkte und das passiert ja mit der Zeit irgendwann mal und dann steht das Spielen hinten dran und irgendwann hast du auch dann keinen Bock mehr, irgendwas unter Wert dann, ne? Dich da zu verkaufen, weil du jetzt auch nicht mehr so trainierst oder so.
Naja, um Geld geht es da gar nicht groß. Es geht einfach um diese Motivation, weiterhin sowas zu spielen. Und aber eigentlich ist sie unverzichtbar, ne? Rein sportlich betrachtet, wenn man das Team sieht, ne? Auch von den Partien her. Man guckt sich die Partien an und denkt sich, okay, das ist mindestens ein Level-Unterschied zu den anderen Spielerinnen, auch zu den Gegnerinnen, die sie da bekommen hat, wie sie die beherrscht hat. Aber der Rest konnte halt nicht mitziehen, leider. Ne?
Na gut. Ja gut, es ist in der Tat so, ne, da gibt es nicht so viele Kandidatinnen, ne, die vielleicht auch wirklich in diese in die Profischiene überhaupt gehen können und wollen. Ne? Da, aber das haben wir ja schon mal thematisiert, ne? Dass das in Deutschland auch eine andere Situation ist als in vielen anderen Ländern. Da gibt es viele gute Alternativen und naja, viele werden dann, was weiß ich, Medizinerin oder Juristin oder wie auch immer. Ne? Gibt genug gute andere Sachen.
Möglichkeiten.
Ja, ja. Schach. Olympiade. Ja, was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Gibt es nämlich ein super heißes Thema?
Ach, gibt genug Themen. Man könnte natürlich noch drüber reden bei Olympiade jetzt, ob das jetzt die indische Dominanz ist, die jetzt gestartet ist, ne? Gerade bei den Männern. Ich denke, ja. Es gibt natürlich viele andere Länder, wo auch junge Spieler nachkommen, aber Indien ist natürlich krass gerade, ne? Was ja. Da alles nachkommt und vielleicht den Sprung zur WM jetzt vielleicht, ne? Gukesh Dinglidan. Wir hatten ja Ding bei den Olympischen Spielen für China. Ich glaube, hat er eine Partie gewonnen? Ich gehe mal kurz rein.
Nee, ich glaube minus eins ohne Sieg. Wenn ich mich nicht täusche.
Nee, ich meine, tatsächlich. Er hat 8 Partien gespielt, 7 Remis, eine verloren. Mhm. Das ist natürlich bitter, ne? Also ich sehe weiterhin relativ schwarz für die WM. Die findet jetzt statt, das Datum steht auch fest, irgendwann im November, Dezember. Mhm, weiß ich schon wieder nicht auswendig. Singapur, großer Sponsor wurde veröffentlicht. Google, was hältst du davon?
Ist das hundertprozentig sicher, ja, weil man hat sonst gar nicht mehr was gehört da von dem Thema. Ne? Ich finde es überraschend, weil normal kriegt die FIDE sowas ja nicht auf die Reihe. Ich finde auch komisch, dass Google das macht, dass die da nichts Besseres finden, aber okay.
Was heißt nichts Besseres finden? Die machen eine Menge.
Ja, gut. Ja, weil die FIDE sponsern, finde ich immer noch eine absurde Idee für einen westlichen Weltkonzern. Aber okay. Weil ich finde das Event jetzt, naja, mäßig interessant, ne, von der Beteiligung her und wie viel ist halt immer noch, gut, jetzt dieser Kongress war jetzt, wenigstens haben sie mal so ein bisschen was gemacht, ne, also, dass wenigstens die Russen jetzt nicht direkt wieder zugelassen werden, damit war ja zu rechnen eigentlich, ja, das ist ja dann wohl offenbar noch konnte man ja irgendwie.
Du springst schon wieder irgendwo anders hin.
Zu viele, ja, gut,
aber dein FIDE-Bashing ist echt herrlich.
Ja, ist ja auch gerechtfertigt, ne? Also die größte Stunde unseres Sports wäre, wenn dieses Ding endlich verschwindet, ja. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Gut, ja, wenn Google dann da Geld investieren möchte, ist doch schön. Also auch ein blindes Huhn findet man Korn. Die FIDE offensichtlich auch.
Ja, da haben sie mal einen guten Sponsor, präsentieren sie jetzt, findest immer noch keine guten Worte. Das ist echt nicht schlecht, finde ich geil. Ja, was heißt überraschend? Also, ich glaube nicht, dass jetzt die Google-Leute von der Marketingabteilung jetzt so sehr in den Interna eines Weltverbandes beim Sport sind. Wenn es danach gehen würde, dürftest du, glaube ich, überhaupt keine Sponsoren mehr finden, weil egal welche Sportart du nimmst, die Weltverbände sowieso Dreck am Stecken haben. Und ich meine, FIFA-Fußball wird auch gesponsert, ne? Und was geht denn da ab? Ich meine, Schmiergelder ohne Ende. Worüber reden wir hier eigentlich? Und letztendlich
also es geht
um den Aufmerksamkeitswert, ne?
Also und Schach. Also es ist insofern schon überraschend, dass wir jetzt seit also ewigen Zeiten einen vernünftigen, in Anführungszeichen, Sponsor haben. Ja? Also wir hatten vorher ja irgendwelche russischen Oligarchen oder wir hatten auch mal, ne, Gaddafi, ne? Also bei der FIDE KOWM und so. Also schlimmer geht's nimmer. Und man kann schon froh sein, dass es jetzt irgendwas ist, wo man nicht direkt so denkt, oh Gott, ne? Also. Ja, deswegen ist es ungewöhnlich, ne, dass sie mal jemanden gefunden haben, ne, der jetzt eben ja, nicht direkt völlig unmöglich ist.
Ich denke, das hat viel mit dem Spielort auch zu tun. Ne? Das ist ja Google Asien und Singapur ist ein toller Spielort. Und es geht über die Schiene wahrscheinlich. Und da kann man jetzt wirklich nichts gegen sagen. Also ich denke, das ist auch gut für Schach, weil es eindeutig zeigt, dass Schach, dieser ganze Boom, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, sich jetzt am Ende natürlich auch insofern auswirkt, dass große Unternehmen bereit sind, in diesen Sport zu investieren oder ein großes Ereignis wie die FIDE-WM zu sponsern. Und weil sie natürlich erkannt haben, dass es interessant ist. Google selbst hat ja die ganzen Metriken und Datenauswertungen, ne, über das Wort Schach und beziehungsweise über den ganzen Boom, ne, der damit einhergeht. Und die merken natürlich, dass das Interesse an Schach gestiegen ist in den letzten Jahren und das ist eine ganz einfache Rechnung letztendlich und hat nichts mit den Interna von der FIDE zu tun, das interessiert ihn nicht, wie bei allen anderen Sportwettkämpfen auch, außer gut, es wäre jetzt richtig, richtig schlimm, ne? Aber Dementsprechend sind sie bereit, halt so ein Sportereignis in Singapur zu sponsern. Singapur natürlich als, ich bin mir nicht sicher, ob das die Google-Zentrale ist, sogar in Asien. Und auch über die Schiene ist es natürlich gekommen, weil natürlich der singapurische Schachverband sehr, sehr viel unternimmt, um neben der WM noch verschiedene Rahmenveranstaltungen anzubieten, interessante mit dem großen Open und verschiedenen anderen Aktivitäten. Da passiert eine ganze Menge in Singapur. Ich habe zufällig in Budapest auch alte Bekannte aus Deutschland getroffen, die in Singapur leben und dort und in Singapur jetzt Schachtraining geben. Mhm. Übrigens auch der Großmeister Thomas Luther lebt in Singapur. Wusstest du das?
Okay.
Nee. Krass, oder? Den habe ich natürlich getroffen in Budapest. Mhm. Ich bin da mal durchgegangen durch die Reihen, weil ich ja akkreditiert war, konnte ich halt im Spielsaal so ein bisschen rumlaufen, aber nicht lange übrigens. Wir durften immer so bis 20, 25 nach durften wir da rumlaufen, dann mussten alle raus. Mhm. Und der war Trainer von irgendeinem Team. Ich weiß jetzt nicht, welches Team. Und der hat mir erzählt, der lebt in Singapur. Also er gibt auch dort Schachtraining. Also da passiert schon auch eine Menge gerade in Singapur. Und dementsprechend in diesem Kontext ist alles zu betrachten halt.
Ja, es ist interessant. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Markt für ist. Ne? Da werden viele, viele vermögende Wirtschaftsmanager oder Diplomaten oder ähnliches. Singapur ist ja schon so ein Hub in Asien, ne? Also ein großer Wirtschaftsfaktor. Ja, gut, zur WM werden wir uns ja nochmal drüber sprechen, wenn es dann näher kommt, ja, im Ende November. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche sensationellen Prognosen haben werden. Die werden auch nicht groß voneinander abweichen. Ne?
Was soll sich da jetzt ändern bis Dezember?
Ja, das ist ja auch keine Wende zu sehen. Ne? Bei Dingen hätte ja mal sein können. Ne? Jetzt bei der Olympiade irgendwie, nein. Ne?
Der ist die Nummer 21 der Weltrangliste gerade.
Ja, wenn der Weltmeister nicht mehr auf der Webseite 2700chess.com
Doch, noch ist er.
Doch ist er drauf. Aber wenn er da irgendwann mal nicht mehr drauf ist, dann weiß er, dass da irgendwas noch mehr schief gelaufen ist, als eh schon ist. Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Partien angeschaut hast. Die Partien waren ja eigentlich von der Anlage immer sehr gut. Er stand super gut in vielen Partien, hatte super häufig eine gute Stellung und auch eine Gewinnstellung, war aber überhaupt nicht in der Lage, diese Partien zu gewinnen. Es herrscht bei ihm eindeutig immer noch dieses Gefühl, Hauptsache nicht verlieren. Also er hat absolut die Bremse drin in seinem Spiel und das ist natürlich mental, das ist ja ganz offensichtlich. Mhm. Die mentale Blockade, die Angst vorm Verlieren ist riesig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit irgendeinem Zaubermittel bis November, Dezember weg ist. Wir haben jetzt 2 Monate nur noch bis zur WM.
Ja.
Was soll sich denn da noch groß ändern, wenn in den vorherigen 1,5 Jahren, 2 Jahren nichts passiert ist? 1,5 Jahre.
Ja, also es wirkt fair auch zu sein. Nicht so, als ob Gukesh jemand wäre, der logischerweise, der hat ja ein Erfahrungsdefizit, muss er haben, ne, mit 18, ne? Aber der wirkt nicht so, als ob er jetzt angesichts irgendwelcher Herausforderungen dann plötzlich irgendwie in eine Schockstarre verfällt und plötzlich schlecht spielt. Ne? Also jetzt auch als Leader bei der Olympiade macht der Mann 3000 irgendwas Performance, ja, also ja, denen scheint das alles auch nicht groß zu kratzen. Ne?
Nein.
WM-Match ist noch was anderes, vielleicht ein bisschen was anderes, ne? Aber ja, ich meine, der muss ja noch nicht mal seine Top-Leistung abliefern.
Er wird nervös sein am Anfang, das ist so wie Carlsen bei seiner ersten WM, das wissen wir, da hat er auch schnell Remis gemacht gegen Anand damals, 2013, aber diese Nervosität wird sich ablegen nach der ersten Partie, während der Partie schon und dann wird er reinkommen. Und wenn er die Performance zeigt, wie bei der Schacholympiade, dann ist er sogar klarer Favorit halt. Ne? Weil im Moment fegt ja alles weg, genau wie Erik Geisi. Und die beiden Jungs sind wirklich auf der Überholspur gerade. Ne? Ja.
Ja.
Vielleicht ein kleines Thema zum Abschluss noch, oder möchtest du vielleicht noch was sagen?
Nee, leg los. Geht es nochmal um.
Kramnik wurde gesperrt für einen Monat bei chess.com. Ja. Hast du mitbekommen, ne?
Endlich.
Ja, seine Ja, sag du jetzt was, komm.
Ja, er hat ja wieder wohl während eines Teil Tuesday-Turniers, ne, ich weiß nicht, war das jetzt irgendeinem Chat oder also, er hat dann wieder irgendwie alle möglichen Leute beschuldigt, ne, seine Gegner und vermutlich seine Gegner, ne, das ist ja manchmal auch noch nicht mal darauf beschränkt, ne, und ja, das geht einfach nicht. Also die ganze Zeit und auch immer vollkommen sinnlos. Also, da gibt so viele Fälle auch, wo der hat ja einmal Friedrich Swane irgendwie beschuldigt, ne, vor einigen Wochen. Und dann hat er irgendwie einen wilden Twitter-Post abgesetzt und er wusste noch nicht mal, wer das ist. Hat dann da, also ich meine, egal, komm. Also.
Er weiß die ganze Zeit nicht, gegen wen er da spielt. Er gibt sich noch nicht mal die Mühe zu recherchieren, wer ist das eigentlich, gegen den ich da spiele. Und das macht er jetzt ja wiederholt. Im Prinzip kann man das subsumieren, er beschuldigt oder deutet halt an, es ist nicht mal eine direkte Beschuldigung, er deutet halt auch häufig an, bei jeder Person, die gegen die er nicht gewinnt und die eine relativ niedrige Zahl hat auf chess.com, so 2,6, 2,7, 2,8, ne? Das geht hoch bis 2,8 ungefähr. Jede Person wird im Prinzip, bei jeder Person wird angedeutet, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht halt, ne? Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und das macht er natürlich die ganze Zeit auf seinem Lieblingsmedium inzwischen, auf X. Und das macht er am laufenden Band. Das hat er jetzt gemacht, letzten Dienstag mehrmals. Ne? Also im Prinzip durchgehend, wirklich durchgehend. Und wenn man die Partie noch nachspielt und da sieht, gegen wen er da spielt, da weiß man so, ey, oh Gottchen, ey, das ist doch nicht sein Ernst. Wach doch mal auf, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war schon das zweite Mal. Er wurde davor die Woche verwarnt, weil er davor die Woche, er war ja schon mal gesperrt, 3 Monate, weil er mit einem fremden Account gespielt hat, vom Kumpel. Jetzt haben sie ihn letzte Woche gewarnt von chess.com, weil er auch unaufhörlich Leute beschuldigt hat. Und jetzt wurde er für einen Monat, das ist ja nix. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, es läuft darauf hinaus, wenn er so weitermacht, dass er dann irgendwann komplett gesperrt wird von der Seite. Ne?
Ja, gut, also, es gibt ja hier Terms of Services, ne? Die verletzt er ja ständig. Also irgendwann bist du da mal raus. Die Leute sind auch, das ist viel zu nett. Die sind zu nett. Dass der da noch spielen darf, ist eigentlich ein Witz. Also, weil es geht ja nicht, also ich bin ja auch kein Engel. Ich habe auch schon mal Leute beschuldigt, ne, online mal so. Das machst du manchmal, also ich zumindest auch manchmal aus Impuls, wenn du denkst,
ey, du meinst im direkten Chat, meinst du?
Ja. Selten, aber habe ich auch schon mal gemacht.
Ich noch nie.
Ich dann denke,
ich noch nie.
Also ich habe das schon mal gemacht, also wenn so Dinger waren wie, ne, du hast selbst meinetwegen 2,5 auf dem Server oder irgendwie, ist ja, gibt ja verschiedene Server, ne, und verlierst gegen 1800 und hast keine Chance und jeder Zug kommt nach 3 Sekunden oder so, da denkst du dir so, ja, ne, dankeschön, ne, da schreib ich dann rein, okay, reported, ne, und so weiter, gut, ne, das habe ich schon mal gemacht, alles klar, also das gebe ich zu, aber du kannst nicht wirklich, also immer und immer wieder es wiederholen und immer wieder und jeder und, ne, der sollte sich mal angucken, was für ein Scheiß der da selber spielt, Entschuldigung, also Der kann ja bis heute nicht pre-moven. Wie soll er denn dann jemals online gegen jemanden bestehen? Keine Chance. Also, ist egal, komm.
Ja, ich finde es schon echt eine geile Soap. Ich muss sagen, das ist eine richtige Telenovela. Ne? Das ist wie eine Telenovela, die so eine mexikanische Serie, wo in jeder Folge so ein bisschen was passiert. Ne? Ein kleines Drama hier, kleines Drama dort. Und es geht immer weiter, unaufhörlich. Über Jahre speist sich das Ganze aus den typischen menschlichen Dramen. Und so geht das hier auch bei Kramnik. Ich finde das eigentlich ganz lustig.
Mach schon. Und alle 2 Monate gibt es dann so ein Special. Ne? Dann kommt wieder Clash auf Dingenskirchen gegen irgendwen.
Nein,
ne?
nein, das ist Quatsch. Das haben sie einmal gemacht. Das wird ja, das ist ja blöd.
Ja, das wird ja nicht.
Kannst du nicht bei jedem, das ist ja Unfug. Nee, das wird es nicht geben.
Ne? Ja, also. Nee, also den habe ich auch mittlerweile auf Twitter oder X oder wie auch immer, den habe ich wirklich mittlerweile jetzt geblockt.
Nein, Quatsch, doch. Nein.
Das kommt zu oft. Das ist mir zu oft. Also, wenn er dann irgendwelche Highlights kriegst du da, oder Lowlights, wie auch immer, kriegst du dann schon über irgendwelche anderen Accounts mit. Aber dass der einem selber dann immer wieder aufgetischt wird mit dem Blödsinn, ey, nee, tut mir leid. Also, das ist mir zu viel.
Okay.
Na gut, okay.
Ich habe andere stumm geschaltet. Blocken tue ich sowieso niemanden, aber stumm schalten.
Also. Mhm. Ja, ist ja vom Effekt her ziemlich blöd. Ist ziemlich ähnlich, ne? Ist ja egal, der guckt sowieso in meinen Account nicht rein, ob ich dann blocke oder mute, ist egal. Liebe Zuseherinnen, Zuseher, Zuhörer und Rinnen, ne? Gibt uns noch Vorschläge fürs nächste Mal. Wir sind offen für spannende Themen.
War das jetzt gendern?
Nee, ich bin nur vollständig, oder?
Weiß nicht, irgendeiner beschwert sich immer bei sowas. Meinst du?
Nice. Kann sein, aber es ist einfach so, ich finde es inkorrekt, wenn man da nicht dran denkt, ja? Also
ich unterscheide auch zwischen männlich und weiblich, ja. Aber ja, ich sage nicht, liebe KollegInnen.
Ja, da tue ich mich auch schwer mit. Also ich höre.
Das hört sich komisch an.
Ich höre so ein paar Podcasts, die das machen, ne?
Ja, genau. Und dann finde ich das immer ein bisschen komisch. Also nicht, dann, weil mich das stört, sondern ich finde es komisch, vom Fluss her.
Es ist ungewöhnlich. Also man gewöhnt sich ein bisschen dran. Es stört mich jetzt nicht mehr mittlerweile, nachdem ich das öfter mal hatte. Aber ich würde jetzt selber, ich rede selber so nicht. Nicht aus irgendeinem Statement raus, aber es ist einfach nicht mein Sprachfluss. Also gut, also Vorschläge bitte fürs nächste Mal. Und bitte nicht über Gendern.
Ein ganzes Podcast. Das ist kein Thema für uns.
Das machen wir nicht. Aber
ist mir komplett Wumpe, ehrlich gesagt. Das ist so irrelevant, das Thema.
Das geht mir auch so.
Okay.
Gut. Also, da haben wir uns sogar noch ein bisschen mehr verquatscht, als wir wollen. Mach also, nix. Bis zum Christoph, nächsten Mal.
Hat mich gefreut. Mach's gut, mein Lieber.
Mach's gut. Tschüss.